Ja, das ist einfach wunderbar. Ganz herzlichen Dank euch, dem Brasswood Wind Ensemble. Da bricht mir noch die Zunge bei, aber ich übe das noch. Und namentlich verbergen sich dahinter Stefan Schaber, Deborah Kohler, Michael Fingerle und Thomas Rottmann. Vielen, vielen Dank euch für diesen wunderbaren Auftakt zu einer besonderen Art von Bibelstunde heute. Ich begrüße alle die, die hier im Saal sind, aber ich begrüße auch unsere Schwestern in Haus Weitblick, oben im Mutterhaus und alle die, die vielleicht im Nachhinein diese Bibelstunde noch anhören können. Im Mai hatte ich unserem Brasswood Wind Ensemble eigentlich schon abgesagt. Wir kennen sie vom Jahrestreffen in der Liederhalle her, da haben sie uns schon mit ihren wunderbaren Klängen begeistert, aber ich dachte, nee, so schöne Musik und so wenig Plätze hier im Saal, das ist eigentlich zu schade. Das heben wir uns auf für ein andermal. Und dann habe ich eine Mail geschrieben an den Michael und habe gesagt, ja, ich glaube, das wird dann nichts, oder? Ist ja Corona und so. Dann haben sich intern beraten und haben gesagt, nein, wir kommen auch für wenige. Wir kommen zur Freude. Und ja, habe ich gedacht, das ist ein Wort, da sage ich jetzt gerne zu. Vielen Dank, dass ihr heute hier seid. Ja, und dann haben wir gedacht, dann finden wir auch hier einen Weg, wie wir das möglich machen. Deswegen sitzen sie da hinten, so dass man schon fast winken muss. Das sind tatsächlich 10 Meter Abstand, ja, so wie sich das gehört. Und wir haben hier für gute Luftzirkulation gesorgt, dass auch niemand zu Schaden kommt. Sie kennen das schon von den letzten Malen, wer an seinem Platz sitzt, braucht keinen Mundschutz tragen, nur beim Rein- und Rausgehen. Und dass das nachher ungedrängelt geht, das kriegen wir auch miteinander hin. Vielen Dank, dass Sie das alles mitmachen, das ist für uns alle nicht schön, aber wir schaffen das. Ja, jetzt interessiert Sie das vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu unserem Ensemble. Wer seid ihr, wo kommt ihr her? Und jetzt machen wir das mal so, ich bleibe jetzt mal ein bisschen hier unten und Deborah, wenn Sie einfach das Mikrofon da oben nutzen, dann können wir hier auch unseren Abstand wahren. Was gibt es zu euch zu sagen?
Also es gibt nicht viel zu sagen, wir machen Musik, wir machen gern Musik, die meisten von uns nicht hauptberuflich. Wir sind sehr bunt gemischt, das hören Sie, das sehen Sie, schon von den Instrumenten her. Leider kann unsere Geigerin heute nicht dabei sein, sonst wären wir zu fünft. Und da sehen Sie, wir haben Saiteninstrumente, wir haben Blasinstrumente und Tasteninstrumente.
Ja, und könntet ihr das sagen? Gibt es da einen inneren Antrieb, irgendeine Motivation, einfach nur Lust am Spielen oder steckt da noch mehr dahinter?
Sind zwei Sachen, und zwar auf jeden Fall die Lust an der Musik, am gemeinsamen Musizieren, aber auch die Musik für Gott.
Also Musik und Glaube steht für euch auch in einem Zusammenhang, kann man das so sagen?
Ja, das kann ich persönlich sagen, das weiß ich auch von allen, die bei uns mitspielen. Wir sehen das so, Gott hat die Musik den Menschen gegeben, zur Freude für die Menschen und zum Lob für ihn. Er hat uns persönlich die Gabe zum Musizieren gegeben, die Freude am gemeinsamen Musizieren. Und das möchte mir einfach ihm wiedergeben, zum Lob für ihn und zur Freude für uns und für alle, die uns zuhören.
Super, da freuen wir uns schon drauf. Ihr spielt geistliche Literatur, aber nicht nur. Ihr spielt querbeet, oder?
Ja, wir spielen so, was uns vor die Nase kommt.
Gut, und was euch vor die Nase kommt, kommt uns heute auch vor Nase und Ohren. Das ist wunderbar. Und ihr habt schon eine wunderbare Ouvertüre dahingelegt und ihr würdet uns jetzt ein Lobpreis-Medley spielen. Und jetzt ist es ja leider so, man kann zwar ab heute offiziell singen durch den Mundschutz, aber wir würden da, glaube ich, hier im Raum verzichten. Wir werden heute mit dem Herzen singen. Das ist ja auch eine Disziplin, die kann man ja auch üben. Und die Texte, die ihr bespielt, die sehen wir hier an der Leinwand, wenn ich denn meinen Stick finde. Ja, gut.
Musik.
Ja, wir wollen jetzt einfach miteinander beten, singen im Herzen, wie Sie wollen. Psalm 150. Sprechen wir es zusammen. Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum. Lobet ihn in der Feste seiner Macht. Lobet ihn für seine Taten. Lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Lobet ihn mit Posaunen. Lobet ihn mit Psalter und Harfen. Lobet ihn mit Pauken und Reigen. Lobet ihn mit Saiten und Pfeifen. Lobet ihn mit hellen Zimbeln. Lobet ihn mit klingenden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja.
Thank you.
Wunderschön. Share my yoke, so heißt der Song, teile mein Joch. Ich habe mich in Beschäftigung mit dieser Bibelstunde überlegt, wie das eigentlich ist mit der Bibel und der Musik und den Instrumenten. Und gedacht, ja, die Bibel ist voll von Klängen, Tönen, Rhythmen, Melodien und Texten. Musik nimmt einen sehr weiten Raum in der Bibel ein, von Mose bis zur Offenbarung. Geschrieben wird Musik im geistlichen wie im kulturellen Leben. Und in der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen ist die Verwendung von Musikinstrumenten ein wichtiger Faktor. Denn durch Musik redet Gott zu seinem Volk. Und der Geist Gottes bringt den Klang des Himmels wie eine heilsame Botschaft zu den Menschen, die dann wiederum die Möglichkeit haben, auf diesem Weg mit Gott in Verbindung zu treten. Und wenn man die Augen zumacht und das Schwingen hört, dann spürt man manchmal diese Verbindung. Und es ist sehr interessant, was wir da lesen. Zum Beispiel im 2. Chronikerbuch. Da waren die Tempelsänger da, vollzählig, die Leviten mit ihren Söhnen und Verwandten, sie trugen feine Gewänder und sie standen da mit Becken, Harfen, Lauten am Altar und ihnen zur Seite standen 120 Priester mit Trompeten. Und da heißt es, ich lese das, diese setzten gleichzeitig mit den Sängern den Becken und den Instrumenten ein. Und es klang wie aus einem Mund, als sie alle miteinander den Herrn priesen mit den Worten, der Herr ist gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf. Und was passiert dann? In diesem Moment erfüllt die Wolke den Tempel, das Haus des Herrn. Also durch die Musik wird der Boden bereitet, dass sich die Herrlichkeit Gottes offenbaren kann. Oder eine andere Stelle. Israel war in Not, sie waren in Bedrängnis. Da beriet man sich und das Volk bestellte Sänger für den Herrn, dass sie in heiligem Schmuck Loblieder singen vor den Kriegsleuten und Herzögen und sprachen, danket dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währet ewiglich. Und durch Danken und durch Loben wurde ein Sieg errungen. Also die Sänger bereiten den Weg, dass Gott siegen kann. Und wir kennen das nicht mit Sängern, sondern mit Trompeten, als die Mauern von Jericho fallen. Also Musik wird als ein Mittel beschrieben, das berührt, bewegt, beruhigt, aber auch machtvolle Dinge tun kann mit Gottes Wollen und Willen. Es erreicht Körper, Seele und Geist. Und irgendwie erreicht uns die Musik ganzheitlich. Und das passt auch ganz zum hebräischen Denken, das nämlich ganzheitlich ist. Ein Zusammenklang zwischen dem Kulturellen und dem Alltäglichen und dem Geistlichen. Das ist nicht getrennt, sondern das ist immer eins. Da gibt es die spontanen Events, die musikalischen Solisten und die unterschiedlichen Ensembles. Es gibt amtliche wie volkstümliche Treffen. Und in der Bibel werden verschiedene Musiker beschrieben, die mit den Wirkungen von Musik Erfahrung gemacht haben. Menschen, die Musik als Möglichkeit nutzen, ihr Herz auszudrücken. Die trösten, heilen und befreien. Denken wir an David, der vor Saul spielt. Und wir sehen, dass Musik aus bestimmten Szenen nicht mehr wegzudenken ist. Offenbar zentriert Musik die Aufmerksamkeit und schafft die nötige innere Haltung. Und ganz schön am Schluss der Bibel lesen wir vom Bräutigam, der das Lied der Braut hervorlockt. Und es wird beschrieben, wie die Herrlichkeit Gottes kommt, wenn die Gemeinde in Einheit anbetet. Und in der Abschlussszene im Himmel beten alle gemeinsam das Lamm an. Hochaktuell, denn wie entsteht Einheit? Wenn alle vor dem Thron Gottes stehen, heißt es nicht, dass sie alle dieselbe Meinung haben, sondern dass Gott im Mittelpunkt steht. Und so ist auch moderne Lobpreiskultur sicher nicht der Weg, der eine Weg der Anbetung, aber eben auch einer, der Gott ehrt und in den Mittelpunkt stellt. Und heute haben wir nochmal einen ganz anderen. David und Asaf teilten die verschiedenen Schichten der Musiker ein. Und da gab es oft hohen Aufwand an Personal. Aber es gab keine Diskussion, ob das Luxus ist, ob das lohnt. Ob zu viel Musik in der Bibelstunde zu viel Musik ist und zu wenig Wort. Und wenn wir das in unseren neutestamentlichen Kontext übertragen, dann könnten wir es so sagen. Gebt dem Wort Raum, in dem Christus bei euch gegenwärtig ist. Lasst es seinen ganzen Reichtum unter euch entfalten und unterweist und ermahnt einander mit aller Weisheit. Singt Gott von ganzem Herzen, Corona-Übersetzung im Herzen, Psalmen, Hymnen, Loblieder, wie seine Gnade sie schenkt und sein Geist sie euch eingibt. Und alles, was ihr tut und was ihr sagt, soll zu erkennen geben, dass ihr Jesus dem Herrn gehört. Euer ganzes Leben soll ein Dank sein, den ihr Gott dem Vater durch Jesus Christus darbringt. Oder im Epheserbrief, Kapitel 5, ermuntert einander mit Psalmen und Lobliedern, wie der Geist sie euch eingibt. Singt und spielt Christus dem Herrn von ganzem Herzen. Dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ja, wir wollen es im Herzen tun, wenngleich unser Mund noch nicht so vollmundig klingen kann, wie er das vielleicht möchte. Und wir lauschen jetzt einfach zwei Versen von Du meine Seele singe oder summen sie mit, wie sie mögen.
Thank you.
Für heute habe ich aus dieser Fülle der biblischen Zeugnisse, wo es um Musizieren und Singen geht, einen Psalm von David, dem Harfespieler, ausgewählt. Psalmen sind ja letztlich nichts weiter als vertonte Gebete. Ich weiß nicht, was Sie antreibt, wenn Sie beten. Bei mir sind es oft Themen, die mir auf dem Herzen liegen, die entweder mein eigenes Leben oder das meines direkten Umfeldes betreffen. Meiner Familie, der Schwesternschaft, meiner Freunde, manchmal auch der weltweiten Gemeinde Jesu und in letzter Zeit vermehrt auch für die Regierung, auch für die verfolgten Christen. Und natürlich ist auch Dank und Anbetung dabei, aber oft denke ich viel zu wenig. Und durch das Studieren von Psalm 138 hat sich mein Blick beim Beten noch um einen Aspekt erweitert. Was hat David beschäftigt, als er sein Gebet aufgeschrieben hat? Man vermutet, es ist entstanden, als er mit den umliegenden Völkern im Streit lag, die nicht wollten, dass er König eines vereinten Reiches wird. David bat Gott um Hilfe und vertraute ihm, dass er ihm den Sieg schenken konnte. So hätten wir es wohl auch gemacht. Und es kam auch so, Gott besiegte die Feinde. Ja, und jeder, der betet, der hofft, erwartet, ja, er geht ja davon aus, dass Gott das Gebet erhört, denn sonst würde man ja nicht beten. Gott hat es auch so in seinem Wort versprochen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und bei der Betrachtung habe ich noch besser verstanden, was noch geschieht, wenn Gott Gebet erhört. Also durch die geriffelte Wand sieht man es nicht ganz so deutlich. Ich lese mal die ersten drei Verse. Von ganzem Herzen will ich dir danken, zum Spiel der Harfe will ich dich loben vor allen Göttern. Ich werfe mich anbetend nieder vor deinem heiligen Tempel und preise deinen Namen wegen deiner Güte und Treue. Denn deine Zusage ist noch größer als alle bisherigen, die man mit deinem Namen verbindet. An dem Tag, als ich zu dir rief, hast du mich erhört. Du hast mir Mut verliehen und meiner Seele Kraft gegeben. David dankt dafür, dass Gott den Sieg über die Feinde gibt. Und dafür gebührt Gott die Ehre. Gott hat aus Davids Sicht seine Versprechen sogar weit übertroffen. Denn die Kühnheit, den Feinden entgegenzutreten, hat er empfangen und ebenso die Kraft, sie zu besiegen. Es geht also gar nicht nur um das Ergebnis, sondern auch um den Weg dahin. Gott bezieht uns nämlich freundlicherweise immer mit ein. Und auch im Neuen Testament betet Paulus ganz ähnlich wie David hier. Wir zwitschen mal kurz darüber. Und zwar gehe ich jetzt gleich mal springe in Vers 20. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr tun vermag, als wir bitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation für immer und ewig. Also, mit diesem erhörten Gebet wurde nicht nur David beschenkt, sondern vor allem Gottes eigenem Namen Ehre gemacht. Und so richtet sich die Gebetserhörung nicht in erster Linie auf den Menschen, nämlich auf David, sondern auf Gott selbst. Es geht also gar nicht zuerst um mein, mir, mich, meiner, sondern es geht um Gottes Ehre. Und jedes erhörte Gebet eigentlich macht zuallererst den Namen Gottes Ehre. Und genau so geht der Psalm nämlich auch weiter. Alle Könige der Erde werden dir danken, Herr, wenn sie die Worte hören, die dein Mund gesprochen hat. Sie werden die Wege und Taten des Herrn besingen, denn groß ist die Herrlichkeit des Herrn. Jahwe steht nicht nur weit über den heidnischen Göttern, sondern auch über den Herrschern und Königen. Die Siege Davids sind der Beweis dafür. Und David betet, dass der Tag kommen solle, an dem alle Könige der Erde das Wort Gottes hören und Gott wegen seiner Versprechen an Israel preisen. Jesus ist der König aller Könige und Herr aller Herren. Und deswegen ist es auch für andere wichtig, dass erzählt wird von dem, was Gott getan wird, dass wir andere daran teilhaben lassen. Das Erzählen von Gebetserhörungen ist ein Zeugnis von Gottes Macht und Größe, wo wir aufgefordert sind, es nicht für uns zu behalten. Und ob man das im Großen denkt, beim Gebetsfrühstück im Weißen Haus oder in unseren ganz kleinen Bezügen, wo es oft ganz kleine Dinge sind, die aber den Unterschied machen. Damals sollten die Könige ermuntert werden, diesem Gott zu vertrauen, und heute sind wir es vielleicht, wie wir hier sitzen. Und ich habe die Schwester Gabi gebetet, die hat nämlich neulich erzählt in unserer Leitungsteamrunde von einer wunderbaren Gebetserhörung, die sie miterlebt hat.
Ja, möchte ich Sie mit hineinnehmen in Gebete, die Gott auf unterschiedliche Art und Weise erhört hat. Vor 4 Jahren erkrankte unsere Mutter an einer tödlich endenden Nervenerkrankung. Wir suchten lange eine Person zur Unterstützung der Pflege meiner Mutter und meines auch kranken Vaters. In einer schwierigen Zeit des Wartens schenkte mir Jesus im Gebet ein Bibelwort. Fürchte dich nicht, verzage nicht, denn siehe, ich will dir helfen aus fernen Landen. Nicht lange danach schickte er uns auf wunderbare Weise Lilly, eine Rumänin, in unser Haus. Sie unterstützte uns in der Pflege zuerst meiner Mutter bis zu ihrem Tod 2017 und dann unseren Vater bis zu seinem Tod Anfang des Jahres. In diesen 4 Jahren wuchs ein vertrautes, herzliches Miteinander zwischen Lilly und unserer Familie. Als ich vergangenen Herbst an einem Wochenende nach Hause kam, war Lilly sehr aufgeregt. Sie sagte mir, sie hätte einen Traum gehabt. Ich wäre zu Hause gewesen und mein Vater und ich wären plötzlich verschwunden gewesen. Im ganzen Haus hätte sie uns gesucht und nirgendwo gefunden. Schließlich entdeckte sie uns. Im Traum sah sie uns durch einen Türspalt hindurch in einem Raum, der ganz anders war als herkömmliche Räume. Sie sagte, es sah dort aus wie im Paradies, und sie war unendlich traurig, dass sie dort nicht hin konnte. Nachdem sie mir den Traum erzählt hatte, sagte sie, ich möchte dort auch rein, wie komme ich dahin? Lange hatten wir für Lilly gebetet, dass sie ihr Leben in die Hand Gottes legt und mit ihm weitergeht. Und so staunte ich über den Traum und über die Frage. An diesem Tag legte Lilly ihr Leben ganz bewusst in Gottes Hand. Sie war überglücklich und las von da an voller Leidenschaft in ihrer Bibel, hatte viele Fragen, wenn ich kam, und sie betete, nahm sich richtig viel Zeit zum Beten jeden Tag. Es hat mich bewegt, ihr kindliches Gottvertrauen von Anfang an. Als unser Vater dann jetzt Anfang des Jahres verstarb, sagte Lilly, es war, als ob ihr eigener Vater gestorben ist. Und sie hatte für sich den Entschluss gefasst, nicht mehr nach Rumänien zurückzugehen. Sie wollte hier bleiben, Arbeit finden und eine Wohnung, billig und möglichst in der Nähe unserer Familie. So begannen wir, darum zu beten. Vor 2 Wochen nun beobachtete Lilly, dass eine Wohnung in unserer Straße frei wurde. Meine Schwester Uli und Lilly gingen dorthin, um sich zu erkundigen. Es stellte sich heraus, dass da tatsächlich eine leere Wohnung war, die Miete allerdings viel zu teuer. Der Vermieter sagte beim Rausgehen so nebenher, schauen Sie doch mal in eBay Kleinanzeigen, dort findet man auch immer wieder eine Wohnung. Stunden später um Mitternacht saß Uli in ihrem Bett und wollte entspannt noch ein paar eBay-Anzeigen anschauen. Sie war entspannt, bis sie dort 2 eingestellte Bilder entdeckte. Den Kirschbaum aus ihrem Garten und die Häuserwand ihres Einfamilienhauses, in dem Uli, Andi und ihre drei Kinder wohnen und darunter stand zu vermieten. Sie können sich denken, dass die Entspannung vorbei war und sie schier senkrecht stand. Denn sie wollten ihr Haus ja gar nicht vermieten, da wohnen sie ja. Am nächsten Morgen rief sie unter der angegebenen Telefonnummer an und fragte, was das soll. Es stellte sich Folgendes heraus. Neben dem Einfamilienhaus von Uli und Andi wohnt ein Studentenpärchen in einem Mehrfamilienhaus. Die hatten die Bilder vom Haus und Kirschbaum eingestellt, weil sie für ihre Wohnung überraschenderweise Nachmieter suchen. Und mit den Bildern wollten sie einfach den Ausblick aus ihrer Wohnung zeigen. Und so kam es, dass meine Schwester und Lilly zur Besichtigung der Wohnung kommen durften. Gleich waren sie begeistert. Eine Wohnung für ca. 370 Euro direkt neben uns und in der halben Miete von der vorherigen. Aber die Sache hatte einen Haken. Das Studentenpaar sagte, vermieten können wir es logischerweise nicht. Erst, wenn wir selbst eine Wohnung finden. Vor einem halben Jahr haben wir uns bei einem Vermieter gemeldet, aber seither haben wir nichts mehr von ihm gehört. Und stellen Sie sich vor, was dann passierte. An einem der nächsten Tage rief dieser weitere Vermieter bei dem Studentenpaar an und sagte, jetzt, nach einem halben Jahr, ist die Wohnung frei. Sie können kommen. So kam es also, dass Lilly vergangenen Dienstag den Mietvertrag für ihre neue Wohnung machen konnte, billig und neben dem Familienhaus meiner Schwester und unserem Elternhaus. Wir als Familie sind überwältigt. Jesus hat die Wohnung sozusagen für Lilly aufgehoben und dabei die Bitten erfüllt, billig und in nächster Nachbarschaft. Gott erhört Gebet auf seine Weise und zu seiner Zeit, wie er will. Und wir sind noch mehr zutiefst bewegt und dankbar, dass Lilly ein Kind Gottes geworden ist und sie vertrauensvoll betet und wir gemeinsam Erfahrungen mit dem Gebet machen können.
Ja, Schwester Gabi, vielen Dank fürs Teilhaben lassen. David hat Königen seiner Zeit und Herrschern seiner Zeit von der Gebetserhörung erzählt. Und das waren Menschen, die Gott nicht kannten. Deswegen habe ich den zweiten Punkt so formuliert und habe dann eben gedacht, ja, erhörtes Gebet ist ein Zeugnis, eine Mutmachung für die, die keine Ahnung von der Macht Gottes haben, aber auch für die Ahnung von der Macht Gottes haben, die sie vielleicht nur gerade oder länger nicht erlebt haben und sich danach sehnen. Beides, für die, die Gott nicht kennen und für die, die ihn kennen und für die es zur Ermutigung ist. Aber wir sind aufgefordert, es zu machen. Nicht in unseren Kreisen zu bleiben, sondern auch mit denen es zu teilen, die Gott noch nicht kennen. Ja, und der Psalm hat noch drei weitere Verse. Ja, hoch und erhaben ist der Herr, und doch achtet er auf den Bescheidenen. Den Hochmütigen aber durchschaut er schon von Ferne. Führt mich mein Weg mitten durch die Not, so schenkst du mir neue Lebenskraft. Du streckst deine Hand aus und wehrst dem Zorn meiner Feinde ab. Mit deinem mächtigen Arm rettest du mich. Der Herr wird alles für mich zu einem guten Ende bringen. Herr, deine Güte währt ewig. Und was du zu tun begonnen hast, davon wirst du nicht ablassen. Ich habe den Punkt so genannt, erhörtes Gebet verwirklicht die Absichten Gottes in unserem Leben. Jahwe ist der Höchste der Hohen, der Größte der Großen. Und trotzdem ist er bereit, zum Niedrigsten der Niedrigen zu werden, sich herabzuneigen, in unserer Not beizustehen, sich in unsere Not zu stellen. Denn es bedeutet, dass er sich dann um uns kümmert und mit Wohlwollen betrachtet. Und dafür haben wir x Textbeweise im Alten wie im Neuen Testament. Ich greife jetzt mal wenige raus. Jesaja 57. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Oder im Neuen Testament, im Lied der Maria, er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Und heute Morgen in einer Andacht für die Schwestern war mein Thema Jesus der Mensch. Der letzte endgültige Beweis, dass Jesus oder dass Gott bereit ist, in meine Niedrigkeit zu kommen, ist, dass er selber Mensch wurde. Er wurde arm, um uns reich zu machen. Er wurde zu einem Sklaven, damit wir aus der Sklaverei der Sünde befreit werden. Er gehörte selber zu den Niedrigen während seines Lebens auf der Erde und auch im Tod. Denn er, der Vollkommene, wurde behandelt wie ein Verbrecher. David dankt hier dem Herrn, weil dieser seine Not kannte und ihm beistand. Und in seinem Bund mit David in 2. Samuel 7 offenbart sich ihm Gott den großen Plan für sein Leben. Denn Gott wollte nicht zulassen, dass der Feind den Plan, den Gott mit Davids Leben hat, irgendwie zunichte macht oder das irgendwie durcheinander bringt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns klar machen, Gottes Plan für unser Leben ist, dass wir durchkommen, dass wir durchhalten, dass wir nicht irgendwie eher von der Lebensautobahn abbiegen und sagen, ach, doch eh keinen Sinn. Paulus sagt, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Gott wird uns nicht verlassen. Und das Ziel unseres Gebetes liegt nicht darin, den Willen des Menschen im Himmel durchzusetzen, sondern es geht darum, dass Gottes Wille auf dieser Erde geschieht. Und das ist ein Unterschied. Und diese Tatsache zeigt sich im Leben von König David. Und Gott wünscht sich das, dass sie auch in unserem Leben Realität wird. Gott hat die Verantwortung für das gute Ende übernommen. Also ich vermute, manche von Ihnen haben ja auch WhatsApp und da hat man halt so ein Statusbild. Ja? So. Die einen haben da eine Blume, die anderen haben da irgendeinen sinnreichen Spruch. Bei mir steht da ein Satz von Oscar Wilde. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Denn das Ende ist die Vollendung in der himmlischen Welt. Und bis dahin hat unsere Glaubenshoffnung noch ein Ziel. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Echter Wahnsinn. Toll, toll, toll. Gut, aber was nehmen wir mit? Erhörlich beten, was ist wichtig? Erstens, es macht den Namen Gottes groß. Zweitens, andere sollen auch was davon haben, was Gott tut. Und drittens, Gottes Absichten sollen in unserem Leben verwirklicht werden. Das heißt, wenn wir beten, kann es Gott hinterher mit dem Gebet auch ganz anders machen, als wir gewollt haben und trotzdem gut. Aber vielleicht noch nicht das Ende. Das sind die drei Sachen, die ich Ihnen gerne mitgeben möchte für diese Woche. Ja, und ich möchte mich herzlich, herzlich, herzlich bei euch bedanken. Das war echt ganz großes Kino. Vielen, vielen, vielen Dank. Und den richtigen Dank, den kann eh nur Gott geben. Ihr kriegt sozusagen nur symbolisch. Das lege ich jetzt hier aufs Klavier in verschiedenen Farben und Formen. Die Hände vorher desinfiziert, dass es euch nicht zum Schaden ist. Genau, und ich würde jetzt gerne noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, wunderbare Musik, die du erfunden hast und Menschen begabt hast, dass es zum Klingen kommt vom Himmel auf die Erde und wieder zurück und wir mittendrin. Und vielen Dank, dass es aufgeschriebene, gesungene Gebete gibt, die uns hineinnehmen in deine Gedanken. Auch heute der Psalm von David. Herr, und wenn wir beten, dann wollen wir immer wieder uns der großen Dimension bewusst machen, dass du aus der himmlischen Welt eingreifst in unsere menschliche Welt, sodass wir nur staunen können und dass andere eingeladen und ermuntert sind, auch dabei zu sein. Und ich möchte dich bitten für jeden, der hier im Raum sitzt, dass du Ermutigung und Stärkung und Kraft aus deinem Wort schenkst, dass es spürbar wird, heute und morgen und jeden Tag der kommenden Woche. Danke, dass wir als Gesegnete in diese neue Woche gehen dürfen. Wir beten dich an, den dreieinigen Gott, und erbitten deinen Segen vom Vater, vom Sohn und Heiligen Geist. Amen. Ja, ganz weniges, was es noch zu sagen gibt. Also beim Rausgehen bitte wieder Mund- und Nasenschutz anlegen und auf die Abstände achten. Und vielleicht, dass es sich nicht so dubbelt. Wir haben ja verschiedene Tore zum Rausgehen. Es gibt das neue Zeit mit Gott-Heft für die, die es noch nicht haben. Unten beim Büchertisch, glaube ich. Und nächste Woche wird Schwester Brigitte Schweder die Bibelstunde halten. Genau, können wir uns auch schon drauf freuen. Und wir können uns jetzt auch noch mal freuen auf zwei Strophen, die uns noch mal das Ensemble spielt. Nun danket alle Gott. Und dann behüt sie Gott und eine gute, gesegnete Woche.